ARD Sounds.
Welt macht China.
赞成2758票，反对一票。
Wir sind auf der Jahresversammlung des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China. Hier haben eben so gut wie alle Delegierten den neuen Fünfjahresplan, einen staatlichen Wirtschaftsplan, abgesegnet. Bis auf zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme. Mit fast 3000 Delegierten gilt der Volkskongress als das formal größte Parlament der Welt. Formal, weil die Abgeordneten nicht demokratisch gewählt sind und keine reale Entscheidungsmacht haben. Hier werden neue Gesetze, wirtschaftliche und militärische Ziele verkündet. Entscheidungen, die das Leben von Milliarden Menschen beeinflussen. Kontroversen gibt es sehr, sehr selten. Offene Ablehnung unbekannt. In dieser Folge schauen wir uns an, wie das politische System der Volksrepublik China funktioniert.
Wenn man sich in ein Verhältnis setzen möchte mit China, dann ist es wichtig zu verstehen, dass im politischen System in China die Partei über dem Staat steht.
Das ist Professor Dr. Ralf Weber, Vizedirektor des Europa-Instituts der Universität Basel. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt der chinesische Parteistaat. Er wird uns später noch erzählen, wie der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping die Partei lenkt. Kurz gesagt, wir gehen in dieser Folge der Frage nach, wo in China die politische Macht wirklich sitzt. Ihr hört Welt macht China. Wir sind aus unserer Pause wieder da und schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Uns könnt ihr ab sofort wieder alle zwei Wochen hören. Alle unsere Folgen gibt es unter anderem in der neuen ARD Sounds App. Und ich bin Joyce Lee. Es geht ins politische Zentrum Chinas, nach Beijing. Antje Bonhage, unsere ARD-Korrespondentin, war zum ersten Mal beim Volkskongress dabei und ist das erste Mal auch hier bei uns im Weltmacht-China-Podcast. Hallo Antje, du hast ja auch schon länger mit China zu tun.
Ja, hallo Joyce. Ja, ich freue mich, beim Podcast mitzumachen und auch im Moment für ein paar Wochen hier in China sein zu dürfen. Also ich war jetzt eine ganze Weile nicht hier, früher ziemlich oft. Ich war unter anderem während meines Studiums 2 Jahre lang in Beijing und habe danach als Journalistin fürs Radio immer wieder aus und über Beijing berichtet. Aber jetzt, wie du schon gesagt hast, war ich zum ersten Mal live beim Nationalen Volkskongress dabei.
Boah, das muss ja auch mega spannend gewesen sein. Erzähl mal, wie ist das eigentlich so? Also wie können wir uns diesen Nationalen Volkskongress vorstellen? Ich kenne immer nur die Bilder aus Clips. Das ist ein gigantischer Saal mit tausenden Delegierten. Und dann sind da Staats- und Parteichef Xi Jinping oder der Premierminister Li Qiang, die etwas verkünden.
Ja, wie du schon sagst, es ist ein gigantischer Saal. Der sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Tagungsraum, sondern eher wie ein Opernhaus oder ein riesiges Theater mit einer Bühne und einer Art Vorbühne. Also in der Oper wäre das der Orchestergraben. Dann gibt es mehrere Ränge und Galerien im Saal. Die Farbe Rot dominiert, rote Teppiche, rote Vorhänge auf der Bühnenwand, das Staatswappen natürlich auch rot. Und vorn auf der Bühne ein Rednerpult. Und da hinten ich nenne das jetzt mal so, im Orchestergraben, da sind lange Tische aufgebaut, an denen die Abgeordneten sitzen. 2878 sind es genau. Ja, und was wir hier gerade hören, das ist der Begrüßungsmarsch. Fast alle Abgeordneten sitzen schon, nur die vorderen beiden Tischreihen, die waren zunächst noch leer. Zu der Musik, da schreiten jetzt feierlich die hochrangigsten Persönlichkeiten herein. Ganz zentral der Staatspräsident und Parteichef Xi Jinping, der beim Volkskongress als Delegierter der Provinz Jiangsu teilnimmt. Unter anderem sind dann noch da der Premierminister Li Qiang, der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses Zhao Leji, dann der Vorsitzende der politischen Konsultativkonferenz Wang Huning, der einer der einflussreichsten Parteiideologen des Landes ist. Und wenn die dann Platz genommen haben, dann folgt erstmal noch die Nationalhymne. Und da haben wirklich alle mitgesungen, bis hin zu den chinesischen Journalisten oben im dritten Rang.
Das klingt alles ziemlich pompös auch, ne? Wer sitzt denn da sonst noch alles so im Nationalen Volkskongress? Das ist ja eine Versammlung der Delegierten der Provinzen.
Ja genau, der größte Teil der Delegierten wird von den 23 Provinzen, den 5 autonomen Regionen, also wie zum Beispiel Tibet, Xinjiang und die innere Mongolei und 4 regierungsunmittelbaren Städten, darunter Beijing und Shanghai, entsandt. Die Abgeordneten, die kommen aus verschiedenen Gruppen der chinesischen Gesellschaft und aus unterschiedlichen Bereichen. Es sind die sogenannten ethnischen Minderheiten vertreten. Und die kommen zum Volkskongress übrigens alle in ihrer traditionellen bunten Tracht, wobei das fast ein bisschen folkloristisch und etwas inszeniert wirkt. Und dann gibt es zum Beispiel Vertreter aus der Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft. Und diese Mischung soll die gesamte chinesische Gesellschaft repräsentieren. Und dann gibt es auch noch eine eigene Militärdelegation mit Generälen und Offizieren der Volksbefreiungsarmee.
Und diese ganzen Personen, die tagen aber dann nicht die gesamte Woche lang immer zusammen, oder?
Ja, nicht alle zusammen. Also es gibt insgesamt drei Pläne. Dazu gehört die Auftaktveranstaltung, bei der jedes Jahr als erstes der Premierminister auf ein bisschen technokratische Weise einen Jahresrückblick gibt und auch die Wachstumsziele verkündet für das laufende Jahr. Für dieses Jahr, also 2026, hat Li Qiang, der Premier, zum Beispiel eine Wachstumsrate von nur 4,5 bis 5% als Ziel angegeben. Das ist deshalb bemerkenswert, weil die Zahl so niedrig ist wie seit 1991 nicht mehr. Im Jahr 2025, da habe das Wachstum noch 5% betragen. Aber auch das, so hat Li gesagt, sei hart erkämpft worden. Ja, und Li Qiang sagt hier, dass es seit vielen Jahren keine so komplexe und ernste Lage mehr gegeben habe, in der externe Herausforderungen gepaart waren mit innerstaatlichen Schwierigkeiten.
Okay, das hat also der Premierminister Li Qiang beim Plenum zum Auftakt gesagt.
Genau, und dann gibt es noch das Plenum zum Abschluss, über das wir vielleicht gleich nochmal separat sprechen können, und eins in der Mitte. Die meiste Zeit tagen die Delegierten in ihren jeweiligen Gruppen.
Konntest du als eine Person aus den Medien da zuhören und reingehen?
Also in der Regel finden die Sitzungen hinter verschlossenen Türen statt. Allerdings lässt jede Delegation zu einem bestimmten Zeitfenster auch mal Medien zu. Also, und einmal war ich auch dabei und das Ganze läuft also wirklich eher in Form von Vorträgen ab. Also weniger lebhafte Diskussionen.
Vielleicht können wir jetzt noch mal genauer erklären, was eigentlich beim Nationalen Volkskongress so passiert. Also da werden ja wirtschaftliche Ziele, Gesetze beschlossen, in manchen Jahren auch Personalentscheidungen. Jetzt ist der Nationale Volkskongress ja zu Ende gegangen. Du kommst jetzt frisch aus dem Abschlussplenum raus, Antje. Kannst du uns noch mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die beschlossen wurden?
Ja, also es wurden ein paar neue Gesetze verabschiedet, Wirtschafts- und Haushaltspläne wurden verabschiedet und vor allem der neue Fünfjahresplan. Und hier ist wichtig festzuhalten, dass China sich langfristig eine weltweit führende Rolle in Zukunftsindustrien sichern will. Also zum Beispiel in der Hightech-Industrie und bei grüner Energie. Geplant sind da massive Investitionen in Schlüsseltechnologien. Dazu gehören künstliche Intelligenz vor allem, aber auch Luft- und Raumfahrt oder auch Biomedizin. Und China will in diesen Bereichen ganz klar unabhängiger werden und widerstandsfähiger gegenüber internationalen Krisen. Und das wurde eigentlich die ganze Woche lang deutlich, eigentlich schon vom ersten Tag an. Da sagte dann zum Beispiel Premierminister Li Qiang: Ja, Li Qiang sagte, dass Beijing und auch die Regionen um Shanghai, Guangzhou und Hongkong zu internationalen Spitzenzentren für Wissenschaft und Technologie ausgebaut werden sollen und dass sie Innovationsmotoren von weltweiter Bedeutung werden sollen.
So beschreibt die chinesische Führung ihre Pläne für mehr Innovation und Hightech. Übrigens, dazu haben wir bei Weltmacht China auch eine Folge gemacht. Made in China 2025. Verliert Europa im Hightech-Wettlauf? Hört da gerne auf jeden Fall rein. Zurück zu uns. Was war jetzt so insgesamt dein persönlicher Eindruck vom Nationalen Volkskongress?
Ja, das ist schon ein wirklich großes Event. Also zeitgleich wird auch auf allen möglichen Fernsehkanälen immer wieder etwas vom Volkskongress übertragen. Live und Analysen und die Zeitungen sind tagelang voll davon. Ja, also ein wirkliches Volksevent, wobei es so im Alltag der Leute gleichzeitig natürlich auch keine Rolle spielt.
Wie viel Macht der Nationale Volkskongress wirklich hat und wo die tatsächliche Macht sitzt, darum geht es gleich. Wir bleiben mit Antje noch etwas beim politischen System Chinas. Antje, bei uns in Deutschland gibt es ja die Gewaltenteilung, also die Legislative, Exekutive und Judikative. In China funktioniert das System aber anders. Dort spricht man vom demokratischen Zentralismus. Was genau bedeutet das?
Ja, Joyce, genau, demokratischer Zentralismus, Minzhu Jizhongzhi. Die Idee dahinter, Entscheidungen sollen zunächst intern diskutiert werden, also innerhalb der Führung. Das ist dann der sogenannte, wirklich in Anführungsstrichen, demokratische Teil. Und wenn eine Entscheidung einmal gefallen ist, dann ist sie quasi in Stein gemeißelt und die gilt dann. Dann müssen sich alle Ebenen des Systems daran halten, von der Parteiführung bis hin zur lokalen Verwaltung. Und das ist dann wirklich wörtlich der zentrale Teil. Mit anderen Worten, also Diskussionen im kleinen Kreis an der Spitze sind möglich, aber nach der Entscheidung gilt Einheit und zentrale Umsetzung.
Und wo genau ist dann in diesem System das Zentrum, sag ich mal? Also wo genau wird wirklich etwas entschieden?
Das Zentrum des Systems, das liegt in der Kommunistischen Partei. Da werden alle wichtigen politischen Entscheidungen getroffen und zwar in einem sehr, sehr kleinen Führungskreis, nämlich dem Ständigen Ausschuss des Politbüros. Und dieses Gremium mit nur wenigen, also aktuell sind das nur 7 Mitgliedern, ist das eigentliche Machtzentrum der Politik. An der Spitze steht der Generalsekretär der Partei, seit 2012 ist das Xi Jinping und der seit 2013 ja zugleich auch Staatspräsident ist. Und wenn dieser innere Zirkel eine politische Linie festgelegt hat, dann wird die anschließend im ganzen Staat umgesetzt, in der Regierung, in den Ministerien, in den Provinzen. Und sie gilt auch für Institutionen wie den Nationalen Volkskongress. Genau, und der Volkskongress, der ist ja formal das höchste Staatsorgan. Aber die Entscheidungen, die sind vorher eben schon von der Partei getroffen worden. Der Volkskongress bestätigt nur diese Entscheidungen, also er legitimiert sie. Es ist also wirklich eine Inszenierung oder manche sprechen auch von einem Scheinparlament.
Das ist also ein richtiges Top-to-Down-Verfahren auch, ne?
Ja, und dieser ständige, explizite Bezug auf die Partei und vor allem auch auf Xi Jinping, der zieht sich wie eine rote Linie durch alle Reden, die ich auf dem Volkskongress gehört habe. Also in unseren Ohren, da klingt das fast ein bisschen wie eine Art Glaubensbekenntnis. Hier mal ein Beispiel aus der Rede von Zhao Leji, das ist der Vorsitzende vom Ständigen Ausschuss vom Nationalen Volkskongress. Und er ist auch einer der 7 Mitglieder des Machtzentrums. Also Zhao Leji, der sagte auf dem 2. Plenum des Nationalen Volkskongresses Folgendes. Wir werden den Aufbau der politischen Organe stärken, indem wir uns konsequent am Leitgedanken Xi Jinpings des Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära orientieren und die Autorität sowie die zentralisierte einheitliche Führung des Zentralkomitees der Partei entschlossen wahren. Also dieser so wörtlich Leitgedanke Xi Jinpings des Sozialismus chinesischer Prägung und die Autorität der Partei, das sind die zentralen Begriffe, die immer und immer wiederholt werden.
Und wir wissen ja, an der Spitze der Parteiführung ist der Staats- und Parteichef Xi Jinping. Der hat ja auch noch mehrere Posten gleichzeitig.
Genau, also er ist der Parteisekretär, er ist der Staatspräsident und er ist Vorsitzender der Militärkommission, also Oberbefehlshaber der nationalen Streitkräfte, also der Volksbefreiungsarmee. Mit anderen Worten, Xi Jinping kontrolliert gleichzeitig die Partei, den Staat und das Militär.
Wow, das ist ganz schön viel Macht auf jeden Fall. Welcher Posten ist denn der wichtigste?
Ganz klar, der entscheidende Posten ist der Parteichef, also der Generalsekretär der Kommunistischen Partei.
Nun ist es ja so, China ist ja ein riesiges Land und wenn so viel zentral entschieden wird, wie viel Spielraum bleibt denn dann übrig für die über 30 Provinzen, autonomen Regionen und die regierungsunmittelbaren Städte?
Ja, das ist ganz interessant, denn die politische Macht, die ist zwar stark konzentriert und trotzdem haben chinesische Provinzen durchaus einen gewissen Spielraum. Die Führung in Beijing, die gibt zwar die großen politischen Ziele vor, aber wie diese Ziele dann konkret umgesetzt werden, das entscheiden die Provinzen in der Regel selbst, also zum Beispiel bei der Wirtschaftsförderung, der Infrastruktur, der Stadtentwicklung. Da werden häufig neue Maßnahmen in einzelnen Regionen zuerst einfach mal ausprobiert und wenn ein Modell funktioniert, dann kann es später im ganzen Land übernommen werden. In diesem Zusammenhang wird China manchmal auch als experimenteller Zentralstaat bezeichnet. Und wichtig dabei zu wissen, Ganz unabhängig sind die Provinzen natürlich nicht, denn die wichtigsten Führungsposten in den Provinzen, die werden in Beijing entschieden. Und trotzdem gilt, die Richtung kommt aus der Zentrale. In der Art der Umsetzung, da besteht relativ freie Hand.
Danke dir, Antje Bonhage. Jetzt haben wir einen Überblick darüber, wie das politische System in China funktioniert. Politische Entscheidungen werden in der Partei getroffen, nicht innerhalb der Staatsstruktur, wie wir eben gehört haben, mit Staats- und Parteichef Xi Jinping natürlich an der Spitze. Aber warum ist die Partei eigentlich mächtiger und wie wirkt sich so ein System auf die einzelnen Menschen im Land aus? Ja, diese Fragen kann uns Professor Dr. Ralf Weber beantworten, Professor am Europa-Institut an der Universität Basel. Er forscht unter anderem zur chinesischen Politik und ihrem Regierungssystem. Hallo Herr Weber, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Frau Lee.
Wir haben viel über den Nationalen Volkskongress eben gesprochen, aber wie viel Macht hat er tatsächlich in China?
Ja, der Nationale Volkskongress nicht ist auf der Staatsseite zu verorten. Das heißt, er ist eine Institution, die in die Gesellschaft nach außen hin wirkt, ist aber nicht dort, wo politische Macht sich versammelt. Wenn man beim Nationalen Volkskongress dabei ist, dann ist das eine Auszeichnung und nicht ein Weg hin ins Zentrum der Macht.
Also würden Sie sagen, das ist ein Scheinparlament?
Zu weiten Teilen, ja. Man kann kaum historisch belegen, dass es darüber hinausgeht. Nicht? Die Partei versucht so zu tun, als wäre es ab und zu mehr, aber das ist empirisch kaum zu belegen.
Mhm. Wir haben von Antje Bonhage ja auch gerade gehört, dass die wichtigen Entscheidungen für das Land die Partei trifft und dass die Kommunistische Partei Chinas das Land zentralistisch regiert. Warum ist die Partei so viel mächtiger als der Staat? Woher kommt das?
Eine Erklärung wäre historisch. Nicht 1949, nachdem die Kommunistische Partei den Bürgerkrieg gewonnen hat, ruft Mao Zedong den Staat aus. Also wir haben hier eine Partei, die letztlich den Staat begründet. Und in der Anfangsphase sieht man das auch. Da müssen Institutionen begründet werden, Diplomaten müssen ausgebildet werden, alle staatlichen Funktionen müssen aufgebaut werden. Und das dauert eine Zeit, eine Verfassung muss ausgearbeitet werden. Und so gesehen ist der Staat letztlich schon von Anfang an ein Instrument der Partei, die immer im Zentrum geblieben ist, die diese Rolle auch immer klar angt. Und der Staat nimmt so eine eher ausführende, nach außen gerichtete Rolle ein, ist aber nicht das Machtzentrum. Die Partei steht letztlich klar über dem Staat in diesem politischen System.
Aber am Ende hat immer die Partei trotzdem das Sagen. Warum macht man sich dennoch die Mühe, den Staat aufzusetzen?
Ja, man muss das sehen, dass es sich hier um eine Doppelstruktur handelt. Das heißt, wir haben Institutionen auf Parteiseite und Institutionen auf Staatsseite. Die doppeln sich weitgehend. Man hat auch Personalunion. Xi Jinping ist Präsident auf Staatsseite, aber ist natürlich Generalsekretär der Kommunistischen Partei und das ist letztlich das wichtigere Amt. Es braucht den Staat, weil hier der auch nach außen in den internationalen Beziehungen, hier braucht man diese Institutionen, damit Präsident treffen kann. Es braucht es nach innen hin, weil hier in die Gesellschaft hinein gewirkt werden kann. Und das hat verschiedene Funktionen. Auf Staatsseite kann man mehr Transparenz walten lassen. Die Partei bleibt ein wenig eine Blackbox. Dort wird intern verhandelt, dort sind die wichtigen Entscheidungen. Ausführen tut das dann der Staat. Nicht eben die Gesellschaft mehr bedient, auch inklusiver wirkt, als würde jenseits der Partei irgendetwas eben eine Rolle spielen. Für das Regime selber, und das ist die Partei, das Regime, nicht, ist der Staat deshalb in untergeordneter Funktion. Historisch hat sich das Verhältnis immer etwas gewandelt wieder. Unter Xi Jinping ist deutlich die Partei wieder oben noch stärker in die führende Position gerückt worden. Der Staat kann auch immunisierend wirken, wenn etwas falsch geht, nicht so läuft, wie das nach außen hin dargestellt werden soll, kann man die Schuld eigentlich dem Staat geben. Die Partei bleibt unberührt, unantastbar, sie ist nie schuld. Mhm. Und das ist für so ein solches Regime vorteilhaft.
Sie haben jetzt gerade eben gesagt, das System hat sich verändert und ich habe so ein bisschen raushören können, dass sich das ja auch unter Xi Jinping verändert hat. Was meinen Sie genau damit?
Das System war immer autoritär, die Partei war immer über dem Staat. Unter Hu Jintao Wenjiabao, das heißt der Vorgänger von Xi Jinping und dessen Premier, war in der Tat der Staat etwas stärker geworden. Deshalb kennen wir auch den Namen des Premiers Wenjiabao, nicht? Den gegenwärtigen Premier kennen die meisten Leute nicht. Unter Xi Jinping wurde also ein schon autoritäres Regime noch autoritärer. Und er hat sogar totalitäre Züge hier und dort angenommen. Und das ist eine Bewegung, die geschehen musste. Xi Jinping kam ins Amt hinein mit dem klaren Auftrag, zwei Dinge zu tun. Die wirtschaftliche Leistung hochzuhalten und die Partei wieder ins Zentrum aller Dinge zu stellen. Und in diesem Doppelmandat hat er diesen Auftrag, die Partei ins Zentrum zu stellen, erfolgreich gemacht. Mit der Wirtschaft läuft es nicht so gut. Die Volksrepublik China ist zwar eine Diktatur, da gibt es politikwissenschaftlich eigentlich keinen Spielraum in der Qualifizierung, aber Xi Jinping ist nicht der klassische Diktator. Es ist eine Einparteienherrschaft, die kommunistische Partei herrscht. Und die ist ein großer Organismus, den auch Xi Jinping spielen muss, mit dem er umgehen muss. In Österreich hat Li Ling, eine bekannte China-Wissenschaftlerin, gerade ein tolles neues Buch veröffentlicht, in dem sie die vielen geschriebenen und ungeschriebenen Normen der Partei selber ausbuchstabiert und zeigt, wie die normative Kraft entfaltet. Und davon ist auch ein Xi Jinping betroffen. Er muss geschickt navigieren, um an der Macht zu bleiben.
Wenn wir jetzt auf die Bevölkerungsebene gehen, welche Folgen hat denn so dieses politische Konstrukt für die normalen Bürger und Bürgerinnen?
Ich glaube, wir haben es hier mit einem Autoritarismus zu tun, mit eben teils totalitären Tendenzen, den ich als bürokratischen Autoritarismus bezeichnen würde. Es ist eine große Bürokratie auf Parteiseite, die zusätzlich den Staat eben als Instrument auch noch zur Verfügung hat und die ganz viele Organisationen gegründet hat, mitträgt, kontrolliert, die in die Gesellschaft hineinwirken. Es ist kein Zufall, dass das Management der Gesellschaft ein Ausdruck ist, der in der Partei eine große Rolle spielt. Diese Gesellschaft wird von diesem System gemanagt. Die Leute sollen zufrieden sein. Dafür bedient man sich vieler Hebel. Man versucht sozusagen im Sinne von Brot und Spielen die Leute zu bedienen. Konsum hat sich ausgebreitet. Nicht, also letztlich ein Mechanismus des Kapitalismus, was nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass eine kommunistische Partei letztlich kapitalistische Mechanismen zu ihren Zwecken bedient. Eine Partei, die ihre Ideologie in den letzten Jahren sogar noch gestärkt hat. Es ist aber auch ein Volk, das bei Laune gehalten wird mit Nationalismus. Dieser Aufstieg, den China durchlaufen hat, der ist echt, der macht viele Leute stolz, der motiviert, nicht? Und das noch mit gehörig viel Propaganda kommt das in die Köpfe auch so rein. Aber es gibt keine Rechtssicherheit, das System ist teils willkürlich, das heißt, man weiß auch in der Mehrheit nie, wann man unter Umständen in eine Situation kommt, in der sich das Blatt wendet. Wir haben auch in Corona-Zeiten gesehen, wenn die Partei um ihre Existenz fürchtet, wenn es ums Eingemachte geht, dann wird die Repressionsschraube angezogen und das weiß dieses Volk auch, darin ist es geübt und das heißt, es ist letztlich nie der letztendliche Gegenstand der Sorgen der hier Herrschenden an der Macht.
Jetzt haben wir sehr viel über die Folgen des chinesischen politischen Systems auf die Menschen im Land gesprochen und auf die Gesellschaft im Land gesprochen. Wie sieht das denn nach außen aus? Also wie beeinflusst die Machtstruktur die Außenpolitik und die internationalen Beziehungen Chinas?
Ja, ich würde da zwei Ebenen mindestens unterscheiden. Das eine ist, dass auch nach außen hin letztlich die Partei wichtiger ist als der Staat, auch wenn dem Schein nach Staatsstrukturen vorgeschoben werden. So dienen in Botschaften rund um die Welt viele Leute natürlich den Staatsstrukturen zu, aber auch dort sind letztlich Leute, die in einer Doppelfunktion eben der Partei direkt zuspielen, weil die Partei ist auch in der Außenpolitik federführend letztlich. Das lässt sich an vielen Beispielen zeigen. 2021 hatten wir zum Beispiel Verhandlungen zwischen der Volksrepublik China und den USA in Anchorage, in Ankara. Und da saß gegenüber vom amerikanischen Außenminister, damaligen Anthony Blinken, saß Jiang Qiechi. Der hatte kein Staatsamt zu der Zeit mehr. Er war aber auf Parteiseite in der Zentralen Kommission für Auswärtige Angelegenheiten der Chef, nicht? Und als es wichtig wird, dann ist er am Zug. Ein letzter Punkt noch, der mir wichtig erscheint, weil er gerade aus Deutschland heraus und anderen ähnlich gelagerten Ländern oft missverstanden wird. Es ist für die Partei eben auch ein Vorteil, als nach außen hin nicht federführend, sondern einfach als politische Partei wahrgenommen zu werden. Wenn also in Deutschland zum Parteien wie die SPD oder die CDU oder die AfD oder andere Parteien Partei-zu-Partei-Kontakte unterhalten, dann ist das im Fall mit der Volksrepublik China, dass eine politische Partei Deutschlands mit der kommunistischen Partei Gespräche führt, was dann in letzter Instanz aber keine Partei, sondern das Regime. Und die Auswirkung davon ist, dass wir das in Deutschland dann als zivilgesellschaftlichen Austausch werten, der mit der China-Strategie sogar noch gefördert werden soll. Letztlich aber hier nicht zivilgesellschaftlicher Austausch stattfindet, sondern wir haben ein Regime, das mit Parteien in Deutschland diese managt und diese zu beeinflussen versucht.
Ja, und das kann am Ende natürlich große Risiken mit sich bringen, wenn man sich das nicht bewusst ist. Vorhin meinten Sie, dass das System unter Xi Jinping autoritärer geworden ist. Gibt es Anzeichen dafür, dass das System weiterhin verändert?
Ich glaube, es ist wichtig, zwei Ebenen zu unterscheiden. Auf der einen Seite ist seit 1949 die Partei im Führersitz und daran hat sich nie etwas geändert. Es hat sich verändert, wie viele Gruppierungen wir eigentlich da miteinander streiten sehen, selbst innerhalb der Partei. Und unter Xi Jinping hat sich da einiges verändert, weil er es geschafft hat, viele dieser anderen Fraktionen, die man vorher meinte, in der Partei zu sehen, auszuschalten. Das heutige Politbüro, und das ist letztlich das Zentrum der Macht, vor allem der ständige Ausschuss davon, dort haben wir heute fast nur noch Xi Jinping-loyale Menschen. Und das wird Auswirkungen haben, die zu beobachten interessant sein wird. Nicht? Wer kommt nach Xi Jinping? Wie nimmt er jetzt noch dran? Und da ist er inzwischen so weit, dass er ihm selber loyale Personen nicht dann unter Korruptionsverdacht stellt oder anklagt oder die dann nicht mehr erscheinen und solche Dinge. Ein anderer Punkt ist, ja, wer balanciert dann Xi Jinping noch aus? Wir hätten konventionell auf Parteiältere hingewiesen, die es immer gab, die auch teils institutionell eine Funktion wahrgenommen haben, die eben auch einen Generalsekretär der Kommunistischen Partei berücksichtigen musste. Nur die hatten früher viel mehr Ansehen. Das waren Leute, die eine lange Parteigeschichte hatten, auf dem langen Marsch mitgemacht haben, die teils fast unberührbar waren. Die sind inzwischen weggestorben. Und es ist schwieriger zu sehen, welche Parteiälteren heute mit Macht überhaupt noch einem Xi Jinping dann auch die Grenzen aufzeigen können. Das heißt, die einzige Gegenmacht, die man heute noch sieht, ist aus dem Politbüro vielleicht hinaus von loyalen Leuten, die aber auch aufsteigen wollen, denen er in der Sonne steht, gerade seit er seine Amtszeit entfristet hat und andeuten ließ, dass er lange weitermachen möchte, nimmt der Partei aus der Partei Leuten die Chance, selber auch Generalsekretär zu werden. Das hat viele verbittert, das kann nicht unbeantwortet sein. Wir haben es letztlich im Politbüro, obwohl das Xi Jinping loyale Menschen sind, trotzdem nicht mit einem Freundschaftsclub zu tun. Das ist ein Club mit vielen ambitionierten Menschen, die auch Machtmenschen sind und die gerne auch mehr Macht hätten. Das heißt, wenn irgendwo eine Änderung zu sehen wäre, würde das am ehesten da herauskommen.
Wir wissen ja, dass China ein Parteienstaat ist, das autoritäre Züge hat. Wie widerstandsfähig ist dann das politische System von China überhaupt?
Also zum einen glaube ich, darf man davon ausgehen, dass das System sich weiter wandeln wird über diese Grundvoraussetzungen, dass die Partei die Macht führt, die Avantgarde bildet, nicht. Aber das System hat sich als überaus lernfähig gezeigt, schaut in die Welt hinaus, studiert viel in der Welt, um zu wissen, wie man sich an der Macht halten kann. Und es hat immer wieder Prognosen auch von sehr bekannten Sinologen und Sinologinnen gegeben, die sozusagen den Kollaps vorausgesagt haben. Und das ist fast schon zu einem Bon mot geworden, wie das immer wieder gescheitert ist. Die Partei ist noch immer da, nicht? Und sie muss sich natürlich in einem internationalen Umfeld bewegen, in dem es die liberalen Demokratien nicht ihre besten Zeiten durchlaufen, stark unter Druck sind, untereinander nicht einig sind, in dem die atlantische Partnerschaft nicht mehr wirklich eine ist, nicht? Der Fokus in der Volksrepublik China ist doch öfters auch auf das Innen gerichtet. Nach außen versucht man Einfluss zu maximieren, vor allem in der Region. Man versucht global eine andere Rolle einzunehmen, sich als verantwortlich zu zeigen, als einen ernstzunehmenden internationalen Partner, aber immer auf Kosten von Völkerrecht, von Menschenrechten, von vielen Dingen, die eigentlich die liberale Ordnung getragen haben, aber die heute aus verschiedensten Ecken unter Druck stehen.
Im Nationalen Volkskongress gilt ja, dass Entscheidungen normalerweise fast immer einstimmig verabschiedet werden. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Beispiel bei einer Abstimmung 1992. Da gab es eine ungewöhnlich große Zahl an Gegenstimmen. Beim Beschluss zum Bau des Drei-Schluchten-Damms. Dieses riesige, umstrittene Wasserkraftwerk in Zentralchina am Changjiang, also Chinas längstem Fluss. Da stimmte fast ein Drittel der Abgeordneten dagegen oder enthielt sich. Etwas, das in diesem Parlament äußerst selten vorkommt. Der Bau des Drei-Schluchten-Damms begann damals 1994 und seit 2012 läuft das Kraftwerk vollständig. Das Projekt, das sollte Strom erzeugen, Hochwasser kontrollieren und die Schifffahrt verbessern. Bis heute ist es aber umstritten geblieben, weil ganze Städte aufgegeben werden mussten und von den Wassermassen verschluckt wurden. Über 1 Million Menschen mussten ihre Heimat verlassen, sie wurden umgesiedelt und die Eingriffe in Umwelt und Landschaft, die sind riesengroß. Schreibt uns gerne bei Anmerkungen, Lob und Kritik an weltmachtchina@ard.de. Und wir haben noch einen Hörtipp für euch, das Politikum, der Meinungspodcast. Für alle, die Lust auf echte Diskussionen haben, auf Argumente statt Lagerdenken. Die KollegInnen bieten Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Immer mit dem Humor, der die Welt erträglicher macht. Die Hosts diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft, Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Politikum gibt es von Montag bis Freitag ab 18 Uhr in der neuen ARD Sounds App. Genauso wie unseren Podcast Weltmacht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Antje Bonhage, Astrid Freieisen, Fanny Michaelis, Zui Mu und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Professor Dr. Ralf Weber vom Europa-Institut der Universität Basel. Technik und Ton, Tom Meges und Henrik Fahnow. Bis zur nächsten Folge.